Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Heute ist ein besonderer Tag. Es gibt eine neue Folge Kopfsalat mit Sarah Steinert und ihrer neuen Bluse.
Oh, ganz herzlich willkommen. Das sagt die Bluse.
Ich bin Sonja Koppitz, sitze Sarah gegenüber, die wirklich eine neue Bluse anhat. Ich habe das nicht ausgedacht. Ja, blau gestreifte Blümchen, so viel Zeit muss
und
sein.
Sie hat selten neue Blusen, deswegen ist es erwähnenswert.
Genau. Und wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört hier bei Kopfsalat. Sarah, und du wolltest du erklären, worum es geht, oder?
Heute? Genau. Ich wollte einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich spule mal jetzt so 8 Jahre zurück. Da war ich 25, habe in London studiert. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, habe ich das erste Mal nach einem Psychotherapieplatz gesucht. Und zwar auf Anregung einer Freundin hin, mit der ich in London unter anderem ein paar sehr, ich würde schon sagen, brenzlige, schlimme Situationen erlebt habe, wo es mir von der einen Minute oder Sekunde auf die andere extrem schlecht ging und sich die Freundin von mir echt große Sorgen gemacht hat. Und ich wusste auch schon immer so, das war alles damals nicht so einfach in meiner Kindheit mit meiner Mutter und so, aber habe bis dato noch nicht das irgendwie aufgearbeitet, außer dass ich eben mit Freunden drüber gesprochen habe. Und diese Freundin hat dann gesagt so, vielleicht ist dann doch irgendwie mal eine Psychotherapie eine ganz gute Idee. Ich fand das irgendwie total schön und irgendwie erstmal berührend, dass sie sich so eine echte Sorge gemacht hat, aber gleichzeitig habe ich so einen kurzen Angstflash bekommen und fand das irgendwie eine echt unheimliche Vorstellung und dachte auch, oh Gott, die schicken mich auch bestimmt weg. Ja, und heute eben habe ich mittlerweile schon 2 lange Therapien gemacht und kann die Gefühle von damals jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil es bei mir sehr, sehr gut auch geholfen hat und ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen eigentlich die Verfechterin von Psychotherapie bei mir im Freundeskreis geworden.
Ja, du hast auch immer zu mir gesagt, Sonja, willst du nicht auch mal eine Therapie machen?
Genau.
Also ganz oft gefragt.
Ja, und ich glaube, es lag auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich mit beiden Therapeuten auch Glück gehabt hatte. Also das hat irgendwie gut funktioniert und hat mir sehr geholfen.
Ja, und ich habe ja bisher nur Medikamente genommen bei meiner Depression, aber jetzt 3. Episode habe ich gedacht, mir reicht's. Also, ich meine, klar, die Medikamente, aber vielleicht kann ich noch irgendwie was, man will ja alles machen, was man so zur Verfügung hat. Man will alle Ressourcen, die man irgendwie vielleicht hat, ausnutzen. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, mache ich jetzt mal so eine Verhaltenstherapie, war jetzt erst 2-mal da, also kann es noch nicht wahnsinnig viel sagen, außer dass ich einen ewig langen Fragebogen so zu meinem Lebenslauf ausgefüllt habe, also Krankheits- und Familiengeschichte und mein Therapeut, der gleichzeitig auch Arzt ist, der redet sehr, sehr gerne, kann ich auch sagen, sehr, sehr viel selbst. 20 Minuten ungefähr.
Und bleiben noch 30 für dich.
Bleiben noch 30 Minuten, dann ist so eine Sitzung auch schon wieder vorbei. Also ich kann noch nicht sagen, wo es hingeht, aber ich fühle mich bei dem trotzdem gut aufgehoben, weil ich das Gefühl habe, der begegnet mir auf Augenhöhe und ich muss nicht so viel erklären, wie das für mich ist mit meiner Krankheit. Also ich rede drüber, wie das mit der Depression ist, aber bei ihm habe ich das Gefühl, der versteht es auch und guckt mich nicht komisch an oder so. Also ich hatte auch schon mal ein Erstgespräch bei einer Therapeutin, das war irgendwie merkwürdig. Da habe ich gedacht, ja, bin ich jetzt doch selber schuld und so oder habe ich ganz komisch gefühlt und irgendwie so wie so ein, also ich möchte nicht in dieser Opferrolle so drin sein, ne, und in dieser Schuldrolle und die Schuld gibt man sich ja oft schon alleine genug und wenn dann der Therapeut, die Therapeutin noch so komisch auf einen wirkt, also ich möchte da ja nichts unterstellen, dass sie das so mit Absicht macht, aber es kam bei mir so an und bei dem ist es eben nicht so und deswegen mal gucken, was passiert.
Ja, es ist eben ganz wichtig, da auch ein gutes Match zu finden, wie man ja heutzutage sagt. Und ja, jetzt habt ihr es ja also wirklich schon gemerkt, es geht in dieser Folge eben um Psychotherapie. Wer hilft mir wann und wie wird mir da geholfen? Wir wollen mal so ein bisschen Licht ins Therapiedunkel bringen, denn Psychotherapeuten sind ja nicht das gleiche wie Physiotherapeuten, ja, hört sich ähnlich an, ist aber was ganz anderes. Und wir sprechen heute darüber, was eine gute Psychotherapie ausmacht, wem welches Verfahren hilft, warum. Und außerdem geht es auch darum, was ihr bitteschön machen könnt, wenn ihr gar keinen Therapieplatz gerade bekommt. Helfen euch dann vielleicht Online-Therapien oder Apps, von denen es jetzt auch immer mehr gibt. Und über all das sprechen wir mit unserem heutigen Gast, mit Nana Sepiran.
Es ist noch gar nicht lange her, da hat Nana Sepiran als Jugendliche anderen Jugendlichen die Kunst näher gebracht. Heute ist sie ein kleines bisschen älter, fertig studierte Psychologin und angetreten, uns in die Kunst der Psychotherapie einzuführen. Damit kennt sie sich trotz ihrer jungen 26 Jahre schon bestens aus. Nicht nur steckt sie gerade mitten in ihrer Therapeutenausbildung am renommierten Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der Uniklinik Köln, sondern sie hat bereits als Kind auf dem Spielplatz lieber die anderen Kinder genauestens beobachtet, als mit ihnen gespielt. Und da sagt nochmal jemand, alle Therapeuten haben einen Knall. Herzlich willkommen, Freundin fürs Leben, Nana Sepiran.
wollte eigentlich auf Düsseldorf anspielen, aber das ist dann doch eigentlich die lustigere Anekdote. Also hallo und erstmal herzlich willkommen hier im Podcast Nana. Schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
Also würdest du jetzt sagen, es ist kein Zufall, dass du Psychologin geworden bist? Du hattest schon früh eine kleine Meise.
Ja, ich habe schon früh geahnt, dass es in die Richtung gehen wird. Bei mir kam es irgendwie, ich habe eine Beratung nach dem Abi gemacht und die meinte ziemlich schnell, Psychologie wäre ja vielleicht was. Und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich jetzt mal und habe angefangen und habe es von Anfang an geliebt. Und bereue es bis heute auch nicht, dass ich es gemacht habe.
Das ist ja tatsächlich nicht so ein, also nicht immer ein Vorurteil, dass Psychotherapeuten auch oft das werden wollen, weil sie selbst ihre eigenen Knackse bearbeiten wollen. Du könntest das jetzt offen zugeben, war das bei dir auch so?
Nee, tatsächlich nicht. Das stand nicht im Vordergrund, aber es ist natürlich so. Also wenn du schon mal Erfahrung hattest mit Psychotherapie, dann ist der Bezug dazu natürlich irgendwie auch schneller da. Und dann, es gibt viele, die auch selber schon eine Psychotherapie gemacht haben, die es dann studieren.
Ja. Müsst ihr ja auch in eurer Ausbildung, müsst ihr ja auch so eine Art Therapie machen, ne?
Genau, wir machen die sogenannte Selbsterfahrung, die ich jetzt auch schon angefangen habe. Und da geht's einfach darum, dass du dein inneres Ich kennenlernst, um einfach zu wissen, was dich in der Therapie auch triggern kann. Mhm. Es gibt ja einfach Patienten, die vielleicht was erlebt haben, was du auch schon mal erlebt hast und wo du einfach merkst, in der Psychoanalyse spricht man von Übertragung gegen Übertragung und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich da dessen bewusst ist, um ein guter Therapeut sein zu können.
Ich will gerne nochmal ein Stück zurück zu diesem Psychologiestudium, weil mit Psychologie kannst du erstmal verschiedene Sachen machen. Das heißt ja nicht, dass du dann Therapeutin automatisch wirst. Also es gibt Psychologen, viele bringen das durcheinander. Es gibt auch psychologische, oder medizinische oder heilpraktische Psychotherapeuten und es gibt Psychiater. Ganz viele Leute werfen all das in einen Topf. Kannst du uns mal ganz einfach die Unterschiede erklären?
Ja, also ein Psychiater ist ein Arzt, also jemand, der Medizin studiert hat und der seinen Facharzt in Psychiatrie gemacht hat. Psychotherapeut ist ein Psychologe, der Psychologie studiert hat und danach die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht hat mit der anschließenden Approbation. Psychotherapeut ist im Grunde genommen auch ein geschützter Begriff. Also es dürfen sich tatsächlich nur die so nennen,
die diesen Weg genommen
haben. Und dann die Psychotherapeuten nach Heilpraktikergesetz. Das ist so eine etwas schwammige Geschichte, weil du da, also ich dürfte jetzt nach meinem Studium mit einem ärztlichen Attest und mit einem polizeilichen Führungszeugnis, hätte ich die Erlaubnis nach Heilpraktikergesetz. Mhm. Also ich könnte theoretisch auch schon anfangen zu therapieren. Und da sieht man es auch einfach schon, diese Ausbildung ist nicht standardisiert, so wie sie es bei uns Psychotherapeuten sind. Die unterscheiden sich extrem in ihren Ausbildungen und was sie bisher so gemacht haben.
Ab wann brauche ich denn eine Therapie? Weil ich war jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt die dritte depressive Episode und habe jetzt so, gut, die Medikamente helfen mir zwar, aber ich möchte gerne noch mehr tun. Oder, also was sind so Fälle, wo man sagt, mach doch eine Therapie. Für wen ist das was, ab wann?
Also generell ist eine Therapie für jeden etwas, der irgendwie das Gefühl hat, er will an was arbeiten, er hat irgendwie, er braucht Hilfe. Also mittlerweile gibt es ja die psychotherapeutische Sprechstunde und da wird eigentlich vom Psychotherapeuten geklärt, okay, ist das Problem, mit dem du jetzt gerade zu mir kommst, ein behandlungsbedürftiges Problem? Und wir als Psychotherapeuten sind auch, wir müssen dem Patienten auch sagen, wenn eine Psychotherapie jetzt gerade nicht angemessen ist. Also im Kinder- und Jugendbereich kommen zum Beispiel ganz viele Eltern, die sich gerade trennen, wo das Kind niedergedrückt ist, traurig ist, viel weint. Da ist es dann ganz häufig so, dass wir sagen, das Kind braucht jetzt gerade keine Psychotherapie, sondern ihr braucht eine Beratung. Da muss eine Trennungsberatung stattfinden und die verweisen wir dann auf Beratungsstellen. Also es gibt natürlich auch die Diagnostik, also das, was du auch vorhin erzählt hast. Ne? Du schaust natürlich am Anfang auch erstmal, ist das eine behandlungsbedürftige Symptomatik.
Und was ist dann behandlungsbedürftig?
Naja, behandlungsbedürftig ist, wenn du eine Diagnose stellen kannst am Ende. Wir haben ja das ICD-10, also unser Diagnosehandbuch und du schaust dann am Ende, du musst ja, um bei der Krankenkasse, um das von der Krankenkasse bezahlen zu lassen, brauchst du eine Diagnose.
Ja.
Und wenn man jetzt nicht so direkt eine Depression zum Beispiel vergeben kann, ist es dann vielleicht mal eine Anpassungsstörung. Aber
habe ich übrigens auch.
Habe ich auch.
Ja. Ich glaube, das hat jeder auch. Ne?
Ja, genau.
Also wer eine Depression hat, hat meist auch eine Anpassungsstörung, weil man möchte natürlich keine Depression haben und möchte sich ungern anpassen an diese Erkrankung. Ja. Und deswegen zack, hat man auch nicht aufgeschrieben.
Aber im Grunde genommen kann jeder eine Psychotherapie, und ich finde es auch immer doof, wenn man sagt, Psychotherapie ist nur für die, die irgendwie in Anführungsstrichen krank sind, weil am Ende ist auch Psychotherapie kann auch total gut gut präventiv wirken. Mhm. Und wenn du so das Gefühl hast, ich komme gerade überhaupt gar nicht klar, dann ist es einfach gut, mit jemandem zu sprechen, der auch objektiv ist. Mhm. Ja, der einfach auch Fachwissen hat.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt oder von den Eltern erzählt, die da vielleicht, kann man ja auch sagen, vielleicht ein bisschen übervorsichtig sind oder vielleicht schon zu schnell. Also diese Leute gibt es bestimmt nicht nur, wenn sie Eltern sind, die sehr schnell den Weg vielleicht zum Therapeuten finden und denken, das sieht aber nicht gut aus, da muss man irgendwie vielleicht lieber mal ganz schnell schon mal hingucken. Das Gros sind aber wahrscheinlich eher noch Leute, die Ängste haben. Also kenne ich auch noch bei uns im Freundeskreis. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin jetzt so eine Verfechterin von Psychotherapie, weil ich eher noch mehr Leute kenne, die dann so sagen, das weiß ich jetzt nicht, die vielleicht auch sowas sagen wie, es macht Probleme nur größer oder die generell, denen das peinlich ist oder die auch irgendwie Angst davor haben. Was würdest du denken, woher kommt das überhaupt, diese Angst davor?
Angst vorm Psychotherapeuten, ja, so einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Ne? Also das ist einfach immer noch ein Stigma irgendwie, bekommst so einen Stempel aufgedrückt, die geht zum Psychotherapeuten, die hat irgendwie ein Problem und am Ende des Tages ist es so, wie wenn du auch zum Arzt gehst und das versuchen wir auch immer wieder. Ein ganz schönes Beispiel ist, ich habe irgendwann mal mit einem Jungen gesprochen und dann ging es um psychische Störungen und das hat den total mitgenommen, dass er jetzt eine psychische Störung hat und dann habe ich ihm das so erklärt, so, das ist so wie mit einem Schnupfen, wenn du einen ganz dollen Schnupfen hast, dann gehst du auch zum Arzt und dann hilft dir der Arzt. Und genauso kommst du zu uns und wir helfen dir. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen ist es auch so toll, dass es euch gibt, einfach in den Köpfen was zu verändern, dass Psychotherapie total wichtig und auch total okay ist, wenn man zum Psychotherapeuten geht.
Und ich glaube auch ein Stück weit Spaß machen kann, wenn man sich da also selbst von innen anguckt und was lernt und so Selbsterkenntnisse hat und denkt, Donnerwetter, das wusste ich gar nicht, dass ich das und das so, dass ich so ticke, ne? Aber was ich mich natürlich frage, man geht ja mit der Hoffnung zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin mit einer Depression, dass die besser wird oder vielleicht weggeht. Wenn man jetzt so eine wiederkehrende Depression hat, wie ich zum Beispiel, oder letzte Folge hatten wir Katrin Wessling zu Gast, die Autorin, die hat schon die achte Episode und so. Kann man mit Psychotherapie eine Depression heilen?
Psychotherapie ist definitiv neben der medikamentösen Vergabe das Mittel zur Wahl. Es gibt natürlich Leute, wo auch immer wieder depressive Episoden wiederkommen, obwohl sie in der Psychotherapie sind. Aber es geht ja auch gerade in der Verhaltenstherapie auch darum, damit auch ein Stück weit leben zu können und dann auch zu wissen, so was mache ich denn jetzt, wenn das jetzt wiederkommt, und also Rückfallprophylaxe, wie gehe ich damit um und wie merke ich das auch, ne, dass da sich wieder was anbahnt und wie kann ich früh genug dem entgegenwirken.
Aber was ist denn dann das Ziel von so einer Psychotherapie bei einer Depression?
Dass es dir besser geht, dass der Leidensdruck weggeht. Das ist ja das zentrale Thema, der Leidensdruck, der so eine psychische Erkrankung auslöst. Und da helfen wir natürlich, dass du einfach ein Leben leben kannst, ohne Leiden, jetzt mal ganz platt ausgedrückt.
Ich denke jetzt gerade an Lieben. Liebe ohne Leid. Ja. Aber dieses Leidensdruck, das finde ich, ist wirklich genau das Ding. Also ich hatte das auch ganz oft in Gesprächen mit Freunden, die dann gesagt haben, ja gut, also keine Ahnung, ich fand auch nicht alles schön in meiner Kindheit und ich könnte ja auch zum Therapeuten gehen. Da habe ich gesagt, ja, kannst du ja auch machen. Ja. Der Unterschied ist halt, glaube ich, nur einfach, ob du das Bedürfnis verspürst.
So ein Leidensdruck.
Ne? Ja, ob du einen Leidensdruck hast. Ja. Gibt es auch eine nachgewiesene Wirksamkeit von Psychotherapie bei Depressionen?
Ja, absolut. Ja? Also empirisch ist gerade die kognitive Verhaltenstherapie ist ja wissenschaftlich sehr gut untersucht und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Studien, die das auch nachweisen konnten.
Ohne jetzt zu sehr da in die Tiefe gehen zu wollen, aber weil wir auch schon gelernt haben, eine Depression ist eine multifaktorielle Erkrankung, da passiert auch was im Gehirn, das ist eine neurobiologische Grundlage. Da frage ich mich dann immer, weil ich mich auch schon sehr viel damit beschäftigt habe, aber wie wirkt denn dann so eine Verhaltenstherapie? Was passiert denn dann im Gehirn bei mir? Wo ich doch weiß, da sind irgendwelche Neurotransmitter, irgendein Ungleichgewicht. Wie kommst du denn da rein in mein Gehirn?
Verhaltenstherapie setzt bei den Kognitionen an. Also unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Verhaltensweisen. Und das geht ja schon sehr in die Materie, was ist Verhaltenstherapie. Am Ende, wir lernen bestimmte Verhaltensweisen und die können funktional sein, die können dysfunktional sein. Mhm. Genauso auch Gedanken und genauso auch Gefühle. Und was wir in der Psychotherapie machen, ist, wir gucken, okay, was ist dysfunktional und wie können wir das ändern in etwas Funktionales.
Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Also bei Emotionen zum Beispiel. Wir haben Emotionsregulation. Wir wissen, es gibt bestimmte Strategien, wie wir unsere Emotionen regulieren können. Also wenn ich wütend bin,
hau ich auf den Tisch.
Genau. Also wenn ich wütend bin, oder kannst du auch zum Beispiel jemanden schlagen. Man würde jetzt sagen, irgendwie aggressives Verhalten, um das jetzt mal so
zu sagen. Ja, ich wollte ein krasses Beispiel.
Aber auch eins aus deinem Leben.
Das ist eher eine maladaptive Strategie, also eine Strategie, die nicht ganz so funktional ist. Eine gute Strategie wäre zum Beispiel, wenn du jetzt sauer auf jemanden bist, zum Beispiel zu sagen, ich bin sauer auf dich. Mhm. Und ich finde doof, dass du das und das gemacht hast und nicht direkt draufzuschlagen.
Mhm. Gute Idee. Also mal kurz durchatmen und so, aber ich würde zum Beispiel eher sagen, dass ich bin so ein Typ, ich würde dann eben nicht sagen, ich bin sauer auf dich, ich würde auch nicht auf den Tisch hauen, sondern ich würde sagen, ja, ich verstehe jetzt ja auch deine Seite. Mhm. Ist das dann auch schon wieder dysfunktional? Weil in einer Beziehung ist es schon eigentlich funktional, wenn man sagt, oh, ich bin so harmoniebedürftig. Man streitet sich ja dann auch nie.
Ja, also man kann das auch nicht immer so per se sagen, dass es nur dysfunktionale und nur funktionale Strategien gibt. Dysfunktionale können auch mal total funktional sein. Also Verdrängen zum Beispiel kann auch mal ganz gut sein. Und man guckt immer so aufs große Ganze, ne? Sagen wir es mal andersrum. Eine adaptive Strategie wäre zum Beispiel soziale Unterstützung. Eine maladaptive Strategie wäre, sich komplett zurückziehen und mit seinen Emotionen und Gedanken sich irgendwie eingrübeln und da mit niemandem drüber sprechen und denken, man kommt damit schon alleine zurecht.
Mhm. So, jetzt pass auf, jetzt komme ich, weil ich glaube nicht, dass ich schwer zu therapieren bin, aber ich bin ja schlau und weiß natürlich, dass das in der Depression ist. Es ist sozialer Rückzug. Ich möchte am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen, mich mit Büchern zudecken und nicht mehr vor die Tür gehen. Ich wasche mir nur einmal eine Woche die Haare. Mhm. So, ich weiß aber, der gesunde Teil in mir, der noch funktioniert, der weiß aber, das ist nicht schlau. Mhm. Du musst rausgehen, aber ich spüre es nicht. Also ich habe gar kein Verlangen danach und schleppe mich dann irgendwo hin und sage, okay, ich muss das machen, aber ich fühle das nicht. Weißt du, dieses Kognitive im Kopf, was ich da weiß, zusammenzubringen mit meinem Gefühl, dass das auch wieder übereinkommt. Was macht man da in der Therapie für?
Ja, also im Grunde genommen, du hast das ganz schön gesagt, wir zeigen das auch immer. Ne? Unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Verhalten, die hängen einfach miteinander zusammen. Und wenn dieser Bezug, also wenn dieser Kreislauf irgendwie durchbrochen ist, dann musst du einen Weg finden, um das wieder zu verbinden. Und was wir bei Kindern und Jugendlichen ganz häufig machen, ist ein Gefühl zum Beispiel zu sagen, wo ist ein Gefühl? Also wo sitzt zum Beispiel meine Wut? Wie kann sich die Wut anfühlen? Welche Farbe hat die Wut? Ihr habt auch schon mal in der Folge, wo ihr mit dem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten gesprochen habt, der hat das auch ganz schön gesagt. Also das zu verbildlichen. Ja. Ich finde diesen kindlichen Ansatz eigentlich total schön. Mhm.
Das macht es greifbarer.
Total,
wenn man
symbolisch
sagt,
zu machen.
Das Gefühl hat die Farbe, ist, weiß ich, rot und aggressiv oder so. Ne?
Ja, genau. Und dann zu dem Gefühl, Gedanken aufzuschreiben. Was denkt denn so ein rotes Wutmonster? Was könnte der denn zum Beispiel so für einen Gedanken machen? Und was macht der denn zum Beispiel auch? Der haut volle Kanne einmal drauf. Mhm. Und dann fängst du von vorne an und sagst, okay, also was kann der auch anderes denken? Was kann der, ne?
Aber bei Sonja wäre es ja zum Beispiel jetzt nicht so ein Wutmonster, sondern bei Sonja wäre es ja so ein Lethargiemonster vielleicht.
Ja.
So ein dicker, fetter, so ein verfetteter Wassertropfen.
So ein Schweinehund auch ein bisschen.
Mhm. Genau, und der ist so richtig behäbig, dem hängen so die Wangen runter, die Augen sind irgendwie so wie so ein halb vorgezogener, halb zugezogener Vorhang. Ja, und irgendwie der hat wirklich so gar keine Lust. Mhm. Und die Gefühle dazu, weiß ich nicht, sind dann wahrscheinlich ja auch, das ist ja dann auch gekoppelt mit so Gefühlen von, boah, toll, jetzt mache ich es aber auch noch schlimmer. Und wie würde man das auflösen?
Ja, also ich meine, jetzt mache ich es nur noch schlimmer, ist ja ein Gedanke, es ist kein Gefühl. Ne? Also wenn du ein Gefühl beschreiben würdest, wie fühlt sich denn dieses tropfende Etwas an in deinem Körper? Spürst du es überall? Spürst du es nur an einer bestimmten Stelle?
Na, ich spüre das körperlich vor allen Dingen so im Rücken. Also ich habe dann auch Rückenschmerzen. Mhm. Ich sag auch mal mir, ich habe dann so einen Stein auch im Nacken, wo ich so richtig merke, das ist so ein Knoten, weil natürlich, man zieht so die Schultern und man verkrümmt sich. Und das kann ich mir dann irgendwie so körperlich auch erklären. Aber das ist wirklich wie so ein Gefühl. Oder wenn dann Panikattacken dazukommen, ist es natürlich mehr auf der Brust. Das ist dann, es ist, ich glaube, es ist vor allem Schwere, die man dann spürt. Also einen schweren Rucksack oder was einen so hinten festhält und immer so gegenhält. Und du willst doch aber nach vorne und es geht nicht.
Ja, am Ende des Tages ist es ja die Verkopplung mit, also in solchen Momenten, wo du dieses Gefühl hast, wenn du das mal in der Therapie mit einem Gedanken verbunden hast, ne? Also diese Schwere, die du im Rücken fühlst, die du in der Brust fühlst, mit welchem Gedanken ist die verbunden? Und diese Verkopplung von Gedanken und Gefühlen, die kannst du dir ja immer, wenn du das Gefühl hast, auch bewusst machen. Mhm. Und somit wird dir ja auch ein Zugang zu deinem Körper gegeben, den man ja auch häufig verliert in so einer depressiven Phase, ne? Also diese emotionale Abflachung und dieses sich leer fühlen oder ne, welche Gefühle man in solchen Momenten auch hat, die muss man sich ja erstmal wieder bewusst machen. Und das hilft meistens schon, einfach zu wissen, das ist ein Symptom meiner Depression. Am Ende willst du zu diesem Kreislauf zurückkommen, der ja irgendwie in gewisser Weise unterbrochen ist. Und um das jetzt ganz plastisch
aus... Ja, ich will das Denken und Fühlen halt übereinstimmen.
Genau, ja.
Es gibt ja auch noch andere Arten von Psychotherapie. Ich habe eben zuerst eine Verhaltenstherapie gemacht, jetzt mache ich eine tiefenpsychologisch fundierte. Es gibt auch noch die Analyse, also die auf Freud jetzt zurückgeht. Was sind da so ein bisschen die Unterschiede? Also wie kann ich mich da in diesem Dschungel zurechtfinden? Weil ein paar habe ich auch noch vergessen. Systemische gibt es noch, psychodynamische. Gerade wenn es mir schlecht geht und ich dann denke, okay, ich brauche jetzt mal schnell Hilfe. Und dann sehe ich auch noch diese ganzen Begriffe, unter denen ich mir nichts vorstellen kann. Was würdest du da empfehlen?
Man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Es gibt 4 Richtlinienverfahren. Diese 4 Richtlinienverfahren, die sind von den Kassen anerkannt. Die werden von den Kassen bezahlt. Das sind die du gerade genannt hast.
Ach, ich dachte, es wären nur 2. Ich dachte immer Verhaltenstherapie und was ist das andere?
Tiefenpsychologisch. Genau.
Fundiert, ne?
VT, Verhaltenstherapie, TP, tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Dann gibt es die Psychoanalyse und die systemische Therapie, die jetzt auch seit letztem Jahr, ist, glaube ich, als Richtlinienverfahren anerkannt ist. Und dann gibt es diese ganzen anderen Verfahren, Gestalttherapie, Schematherapie, die halt nicht von den Kassen bezahlt werden. Das sind übrigens häufig dann die Psychotherapeuten nach Heilpraktikergesetz, die das zum Beispiel machen. So, und an wen wende ich mich jetzt, wenn ich Hilfe brauche?
Ist es egal, würdest du sagen, auch für den ersten, wenn es mir gerade wirklich schlecht geht, wen von den 4?
Es kommt so ein bisschen drauf an, woran du arbeiten möchtest, was für einen Schwerpunkt du legen möchtest. Also wir können auch gleich nochmal ein bisschen spezifischer darauf eingehen, weil die unterscheiden sich natürlich. Mhm. Im Grunde genommen ist es aber meiner Meinung nach eine individuelle Frage, woran man gerade arbeiten möchte und wo man auch das Gefühl hat, damit identifiziert man sich eher.
Deswegen bin ich zum Beispiel zum Verhaltenstherapeuten gegangen, weil ich gedacht habe, okay, ich weiß, bei dir bei der Psychoanalyse oder tiefenpsychologisch fundierte Therapie ist es, man guckt schon sehr noch in die Kindheit und so, weil ich da bei mir denke, ich habe da einfach gar kein Trauma vorzuweisen. Ja. Ja? Also wo ich eher denke, nee, ich bin so ein praktischer Typ und vielleicht sind ein paar Stellschrauben in meinem Verhalten, im Alltag, die man drehen könnte, womit es mir leichter ginge oder so. Und deswegen habe ich auch, na gut, mache ich hier so eine VT. Ja, haben wir jetzt ja schon gelernt, Ausdruck, Verhaltenstherapie. Ne? Okay, wann gehe ich dann zur tiefenpsychologisch fundierten Therapie?
Also die tiefenpsychologisch fundierte Therapie ist stammt ja aus der Psychoanalyse, ist aber insofern anders, als dass du erstmal das Therapiesetting, also in der Psychoanalyse hast du, so wie wir es kennen, rote Couch, der Patient liegt.
Muss die auch rot sein?
Ja, genau.
Ist es auch immer noch so, ja?
Ja, also tatsächlich. Ja. Das Therapiesetting ist wirklich so, der Patient liegt frei in den Raum.
Aber nicht nackt.
Nicht nackt.
So peinlich.
Also mit seinem Blick frei in den Raum und sieht den Therapeuten auch gar nicht. Der Therapeut sitzt neben ihm, hinter ihm. Und assoziiert frei. Also der Therapeut nimmt auch eine sehr passive Rolle ein und es geht so ein bisschen darum, dass man schaut, was erzählt er so und was für Verhaltens- und Denkmuster kann man so aus seinen Erzählungen ziehen. Und man arbeitet in der Psychoanalyse sehr an der Persönlichkeitsstruktur. Deswegen würde man auch eigentlich sagen, die Psychoanalytiker, die das jetzt hören,
aber ich bin verhalten. Aber man pusht da schon ein bisschen rum.
Nee, also es ist am Ende ist das so für Persönlichkeitsstörungen, stark chronifizierte Erkrankungen, würde man jetzt sagen, eine Psychoanalyse ist. Und man muss sich natürlich bewusst machen, ne, es ist kein reger Austausch zwischen Patient und Therapeut.
Aber was bringt dann die Heilung oder die Besserung? Also wenn ich jetzt frei assoziierend darüber rede, ja, heute bin ich mit der S-Bahn hierher gefahren, habe ein Buch gelesen, habe mich vielleicht dabei.
Na, das würde gefühlt, das würdest du ja wahrscheinlich so nicht erzählen. Du würdest wahrscheinlich schon eher so aber deine jetzt, Probleme wälzen.
Klar, und, dann wälze ich meine Probleme und da ist jemand, der hört mir zu, da kann ich es auch meiner Zimmerpflanze erzählen.
Ja, ich meine, der Therapeut, der hat ja auch ein bisschen Eigenleistung, also der stellt dann ja schon auch diese Ideen auf, was für Muster sich hinter deinen Erzählungen verbergen. Aber die Psychoanalyse, die wird einfach auch viel nicht mehr praktiziert.
Ja, also die klassische Psychoanalyse, so nach Freud, das hat sich ja alles sowieso überholt.
Total,
ne?
Ja. Das sowieso, aber das ist dann geht dann eher in Richtung tiefenpsychologisch fundierte Therapie.
Also ich habe ja eben zuerst diese Verhaltenstherapie gemacht und da würde ich auch sagen, das war für mich vom Gefühl her auch noch mehr, es liegt natürlich auch immer ein bisschen an der jeweiligen Therapeutin oder dem Therapeuten, aber das war noch mehr so ein, ja nicht so ein steifes Setting, das war, ich konnte so erzählen, da gab es dann auch mal irgendwie so eine normale Frage wie, jetzt war gerade Weihnachten, wie war denn das und wie geht's Ihnen? Und da hat die Therapeutin, würde ich sagen, schon mir häufig schon so sehr direkt Bezug genommen, ist eingegangen auf das, was ich gesagt habe, hat mir auch so gesagt, ja, und jetzt sehen Sie das so, aber Sie könnten es ja auch so und so sehen. Und da war ich dann, glaube ich, auch fast 2 Jahre. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, jetzt wüsste ich schon genau, was sie sagen würde. Mhm. Und und dann ist mein Vater gestorben und waren eben ein paar Jahre dazwischen. Und da bin ich sofort auch wieder, habe ich gedacht, ich habe sofort versucht, einen Therapeuten zu finden, bin dann erstmal wieder zu ihr gegangen und hatte dann irgendwann das Gefühl, jetzt trete ich so ein bisschen mit ihr auf der Stelle. Und ja, irgendwie die Sachen, manche Gefühle fühle ich trotzdem noch, auch wenn ich weiß, dass ich das vielleicht auch anders fühlen sollte, aber ich krieg's emotional, kann ich es nicht anders auflösen. Und dann habe ich mir einen Tiefenpsychologen geholt und der hat mir am Anfang den Satz gesagt, das ist hier Hilfe zur Selbsthilfe. Und das hat mich gerührt, das weiß ich noch, da kamen mir sofort Tränen in die Augen, weil ich irgendwie so dachte, oh ja, ich glaube, das ist das, was ich lernen muss, mir selbst mehr zu helfen. Weil ich hatte dann diese Therapeutin fast wie so ein bisschen auch so überhöht und dachte, na, die weiß sowieso, wie es besser wäre und ja, und so würde die das sagen, aber ich alleine krieg's nicht hin. Das finde ich in dieser tiefenpsychologisch fundierten Therapie schon echt so krass anders, weil erstmal ist das Setting so viel steifer. Es geht auch in Richtung, ein bisschen in diese Analyse-Richtung, dass ich auch mehr frei einfach erzähle, was mich, was ich geträumt habe oder was mich eben gerade so beschäftigt. Und dass der Psychologe oft auch gar nicht so richtig dann sagt, ja, das ist aber weil, sondern oft nur nochmal sich vielleicht so einen Punkt rauspickt und den dann nochmal kurz wiedergibt und mich dann auch meine eigenen Schlüsse und meine eigenen Interpretationen machen lässt. Und ich habe zum Beispiel eben gemerkt, jetzt für mich in diesem Zeitpunkt in meinem Leben war das viel, viel sinnvoller, weil ich jetzt so ein Gefühl von Eigenmächtigung und auch irgendwie mehr Selbstvertrauen, glaube ich, entwickelt habe, weil ich diese ganzen Sachen selbst finden musste und mir das nicht jemand so vorgegeben hat, wie das ja auch manchmal beim Coaching oder sowas vielleicht so sein kann, dass dir jemand genau sagt, so müsstest du es machen und du am Ende noch frustrierter bist, weil du es aber nicht hinkriegst.
Okay, ich glaube, das war, ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein Negativbeispiel, weil eigentlich so sollte es ja auch in der Verhaltenstherapie nicht sein. Also auch in der Verhaltenstherapie erarbeitet man mit dem Patienten zusammen. Also ich meine, wenn ich dir jetzt sage, mach das und das, dann ist das ja total an deinen Bedürfnissen vorbei. Das ist vielleicht das, was ich machen würde, aber das hilft dir ja. Nicht.
Na, sie hat schon das auch mit mir zusammen erarbeitet, aber es gab eben trotzdem so schon mehr so klarere Ratschläge von ihrer Seite. Also sie hat schneller Positionen bezogen. Und das finde ich schon eine krasse Herausforderung, wenn du da in so einem Raum bist und da bezieht dein Gegenüber, was du für einen Experten ja hältst oder der es ja auch ist, erstmal gar nicht Position, sondern du musst immer selber. Und das ist irgendwie, das dauert viel länger, aber es ist irgendwie dann nachhaltiger, wenn du dann selbst wirklich ganz alleine auf irgendwie so Handlungsempfehlungen für dich kommst, finde ich.
Ja, also was natürlich super ist, dass du da jetzt jemanden gefunden hast, wo du auch das Gefühl hast, du bist da du bist da an der richtigen Stelle. Am Ende des Tages ist in der tiefen psychologisch fundierten Therapie ist es so, dass da auch der Problembezug viel mehr da ist als in der Psychoanalyse. Also du, weil in der Psychoanalyse ist es ja so diese freie Assoziation. Ah ja. In der tiefen psychologisch fundierten Therapie hast du das Problem, mit dem du jetzt gerade zum Psychotherapeuten kommst. Und das wird bearbeitet, aber mit Bezug immer wieder auf die Vergangenheit und auf das, was du erlebt hast und so ein bisschen auch das Unbewusste bewusst machen. Deine Äußerungen werden in gewisser Art und Weise auch interpretiert.
Ja.
Es lässt sehr viel Interpretationsspielraum. Und da bist du in der Verhaltenstherapie schon eher so wissenschaftlich fundiert und Diagnostik und so weiter, hat die tiefenpsychologisch fundierte Therapie natürlich auch. Aber es ist, du hattest es vorhin gesagt, Sonja, das ist sehr viel pragmatischer, die Verhaltenstherapie.
Ja. Ja. Bin ich nämlich auch und deswegen habe ich gedacht, das ist meins. Man kriegt irgendwie so was Handfestes vielleicht, so eine Handlungsidee, die man ja vielleicht selbst entwickelt, aber wo man dann guckt, ich mache das jetzt mal als Hausaufgabe mal anders in der Situation und guck, was es mit mir macht.
Und ich glaube, am Ende des Tages, eine Sache darf man nicht vergessen. Es ist auch immer, hängt natürlich auch vom Therapeuten ab. Und wenn du eine gute Beziehung zu deinem Therapeuten hast und wenn du irgendwie das Gefühl hast, wir begegnen uns auf einer Augenhöhe und das ist hier ein Raum, wo ich an mir arbeiten kann und wo mir mein Gegenüber die Hilfe zur Selbsthilfe gibt, dann ist das natürlich auch eine super Voraussetzung für eine gute Therapie, weil die therapeutische Beziehung, super wichtiger Wirkfaktor, der dann ja häufig in Online-Programmen
fehlt. So da kommen wir, fehlt. Zu den Online-Programmen kommen wir noch.
Ja, und wir kommen auch noch auf dieses genaue Verhältnis und auch auf die Risiken von dieser so wichtigen Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Wir würden gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, wenn ich jetzt auf der Suche nochmal bin. Mhm. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, wie Sonja, ich bin eher so ein bisschen pragmatisch und ja, Kindheit, da muss ich jetzt gar nicht so weit zurückgehen. Nein, ich möchte jetzt eher so konkrete Lösungen vielleicht gemeinsam mit jemandem entwickeln. Ich möchte gerne Verhaltenstherapie machen. So, dann gibt es ja verschiedenste Wege, wie ich da jemanden finden kann. Also Sonja und ich haben jeweils beide über die Kassenärztliche Vereinigung gesucht. Das ist also, da werden dir alle Psychotherapeuten aufgelistet. Du kannst dann nach Bezirk suchen. Das ist erstmal praktisch, aber da stehen dann nur Namen und Telefonnummern. Also hast du erstmal gar keine Vorstellung davon. Ich kenne auch Leute, die sagen, ja, ich habe einfach mal gegoogelt und habe mir dann Homepages angeguckt und nur die angeschrieben, die mir sympathisch sind. Und wiederum gibt es Leute, die sagen, ja, hier die Freundin von meiner Mutter, die ist Therapeutin, da gehe ich mal hin. Wie würdest du jemandem empfehlen? Wie geht man da am besten ran? Findet man so einen passenden Therapeuten für sich?
Also die Kassenärztliche Vereinigung ist schon mal eine super Anlaufstelle, weil die natürlich alle auflisten, die eine kassenärztliche Zulassung auch haben. Dann gibt's ja noch die Terminservicestellen von der Kassenärztlichen Vereinigung. Da ist aber immer das Problem, da wird dir halt dann jemand zugewiesen, der Platz hat.
So habe ich das aber gemacht.
Und genau, du kannst dann halt nicht aussuchen. Also das ist das Problem, was ich meine. Du kannst dann halt nicht aussuchen, welchen Therapeuten du haben möchtest, sondern du bekommst einen zugewiesen, der Platz hat. Was ja auch schon mal gut ist, weil einen Platz zu bekommen ist ja auch sehr schwer. Dann gibt es so Seiten wie therapie.de, wo du einfach Psychotherapeuten auch aufgelistet hast mit einem Profil über die Praxis, Foto eventuell. Das ist auch immer noch ganz hilfreich. Das kannst du auch angeben für Erwachsene, Kinder, Jugendliche, welches Therapieverfahren. Und was ich finde ich auch immer eine hilfreiche Anlaufstelle ist, sind die Institute, die Ausbildungsinstitute. Also wir Psychologen, wir müssen ja das, was ich jetzt gerade auch mache, diese Ausbildung zum Psychotherapeuten machen und in der zweiten Hälfte der Ausbildung haben wir schon eigene Patienten. Die melden sich bei solchen Instituten, da bekommt man relativ schnell einen Platz. Man muss sich halt bewusst sein, das sind Psychotherapeuten in Ausbildung. Wir sind aber in Supervision jede dritte Stunde, also wir werden angeleitet und das sind junge Therapeuten, die häufig irgendwie auch nochmal neue Ideen haben und irgendwie Lust dran haben und motiviert an das Ganze rangehen, was natürlich auch helfen kann.
Ja. Aber den Tipp hatten wir zum Beispiel von Dr. Jan Warnke auch schon gekriegt, der uns, ich weiß gar nicht, ob er das im Podcast selbst gesagt hat oder danach im Nachgespräch in Berlin zum Beispiel an der HU, ein Ausbildungsinstitut, glaube ich. Ich war dann auch mal auf der Seite, weil ich da gerade noch auf der Suche war und so, habe ich auch gedacht, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Genau, und wenn wir jetzt da hingehen und so einen Therapeuten Erstgespräch haben, ja. Woran merke ich dann, ob es der Richtige ist? Also ich meine, das ist ja wie, wenn man rausgeht und sagt, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung, weiß ich doch auch nicht gleich nach dem ersten Treffen, das ist der Typ oder die Frau. Ja, kann er nicht alle anprobieren.
Nee, kannst du auch nicht wissen. Das ist genauso wie wenn du zum Arzt gehst, da weißt du auch nicht, ob es der richtige Arzt ist oder nicht. In der Psychotherapie ist das so, dass du die Sprechstunde hast. Das sind 6 Sprechstunden à 25 Minuten. Die werden zusammengefasst und also können zusammengefasst werden. Und dann hast du noch die Probatorik. Und genau dieser Prozess ist auch dafür da, dass du auch herausfinden kannst, ist das jetzt der richtige Therapeut? Möchte ich bei dem bleiben? Der Therapeut auch gucken kann, okay, kann ich diesem Patienten, ne, ist das auch für mich
Die eine gute Passung?
Nehme ich nicht. Die triggert mich in allen Punkten, ey.
Ja, also es ist ja immer eine wechselseitige Beziehung, bevor dann der Antrag bei der Krankenkasse gestellt wird. Mhm. Und in dieser Zeit hast du auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will doch lieber woanders hin. Also du wirst natürlich nicht gezwungen dazu, bei einem Therapeuten zu bleiben. Und wie du es merkst, ich glaube, das ist tatsächlich eine persönliche, also du hast es ja jetzt eben auch schon gesagt, du hast das Gefühl, die wird da bei dem Therapeuten, wo du jetzt angebunden bist, hast irgendwie ein gutes Gefühl.
Ja, der redet zwar auch sehr, sehr gern selbst, ist aber ein bodenständiger Typ. Mhm. Vielleicht bin ich auch so.
Also ich muss auch sagen, bei mir war es einfach immer nur so ein Grundgefühl.
Ja.
So was Positives. Ich hatte mir auch ganz am Anfang 2 oder 3 angeguckt. Und ich weiß noch, bei der einen kam ich rein und die hatte irgendwie, war in Kreuzberg, hatte eine coole Praxis und war irgendwie noch auch relativ jung. Und da hatte ich nach der ersten Stunde, hat sie mir dann zum Ende der Stunde gesagt, ja, ist relativ eindeutig, dies, das, Ananas. Mhm. Und ich war so,
hat sie es gesagt.
Ja, ganz genau so. Nein, aber die war mir so schnell in ihrer Analyse und da habe ich irgendwie gedacht, oh nee, das hat sich für mich seltsam angefühlt. Und witzigerweise glaube ich, dass die, zu der ich dann gegangen bin, hatte für mich so ein bisschen was Mütterliches. Mhm. Die war auch gleicher, ich glaube, so ähnlicher Jahrgang wie meine Mutter. Mhm. Und ich habe mich da irgendwie einfach, muss ich sagen, wohlgefühlt und hatte aber auch schon gleich in der ersten Stunde das Gefühl, ich fühle mich hier verstanden und es fühlt sich gut an.
Perfektes Beispiel, ja.
Und wie stehst du zu so Empfehlungen von, ja, das ist jetzt hier irgendwie eine Freundin von meiner Mutter? Findest du von sowas ist eher per se abzuraten, weil das zu nah ist oder kann man das schon machen?
Ich würde davon nicht abraten. Am Ende des Tages muss der Psychotherapeut dann auch immer gucken, wie die Verbindung ist. Wir Psychotherapeuten stehen unter Schweigepflicht. Also das, was ich mit Freundin X bespreche, darf ich dir sowieso nicht sagen. Deswegen würde ich das, also wenn jemand gute Erfahrungen mit einem Therapeuten gemacht hat, wieso nicht?
Was ist denn entscheidend für den Erfolg einer Therapie?
Ja, tatsächlich die therapeutische Beziehung. Natürlich auch, inwiefern du dich auch auf die Therapie einlässt. Gerade in der Verhaltenstherapie gibt es ja auch viele so Hausaufgaben, die man mitnimmt, wie du das umsetzt.
Da freue ich mich schon.
Ob du das... Ja, cool.
Könnt ihr
das
auch
möchte jeder
geben.
Psychotherapeut.
Hausaufgaben.
Es gibt kein allgemeingültiges Rezept.
Aber man muss sich abkönnen und man muss auch mitmachen.
Ja.
Ich glaube, dass viele Leute noch denken, sie gehen dahin und dann kriegen sie einfach wie so einen Drops eingeschmissen und sie müssen dann nur sitzen und alleine dazu sitzen, das hilft schon. So ist es schon nicht. Ne? Also mein Therapeut hat neulich auch mal gesagt, als es um die Verlängerung meiner Therapie ging, dass er gesagt hat, naja, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob Sie weitermachen sollen, weil Sie am Ende bringt das Ganze nur was, wenn Sie das hier auch weiter wollen. Ja. Mhm. Und das ist so banal, aber deswegen kann man auch, glaube ich, niemanden zwingen und sagen, hier, mach mal eine Therapie, wenn die Person sagt, nee, ich will nicht, weil wenn diese, ja, wenn das Eigenengagement nicht da ist, dann bringt das einfach gar nichts.
Genau. Und das ist natürlich auch so, Therapie ist einfach auch Arbeit. Und kann auch schmerzhaft sein, je nachdem, was du da so auffühlst. Das muss man sich einfach bewusst machen.
Man sagt ja, bei Medikamenten sagt man, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen.
Ja.
Und genauso kann es ja bei der Psychotherapie auch sein. Ja. Ne? Was sind denn die Risiken einer Psychotherapie?
Also Risiko Nummer 1 würde ich sagen, das, was ich auch eben gerade schon mal angesprochen habe, wenn du eine tiefe Wunde hast, da ist ein Pflaster drauf, muss erstmal das Pflaster abreißen, um zu gucken, was da drunter ist. Das kann wehtun und in so einer Wunde irgendwie rumzuprökeln, das kann auch wehtun. Und so ist es auch in der Psychotherapie. Es kann zu der sogenannten Erstverschlimmerung kommen. Es ist auch so, dass du natürlich, dadurch, dass du ja auch viel an deinen eigenen Verhaltensweisen arbeitest, dass das auch Auswirkungen auf dein soziales Netzwerk hat. Also du kannst dich vielleicht besser abgrenzen, du sagst vielleicht eher mal nein, vielleicht baust du andere Beziehungsmuster auf, andere Kommunikationsmuster, das kann natürlich auch zu Auswirkungen im sozialen Netzwerk führen. Und das hast du auch eben gerade schon ganz schön gesagt, Sarah, dass du sehr abhängig wirst von deinem Therapeuten, dass du denkst, du kannst dein Leben nicht mehr meistern ohne deinen Therapeuten. Ja. Und das muss natürlich auch dann in der Therapie aufgegriffen werden.
Es heißt ja auch oft, wenn ich durch so eine Therapie mich mehr mit meinen Problemen beschäftige, dass die dann auch größer werden können. Wenn man das Pflaster abreißt und dann erstmal kommt dann der Eiter raus oder die Schmerzen oder die Qualen, die man vielleicht so ein bisschen weggeschoben hat, ist das totaler Quatsch oder ist da ein bisschen was dran?
Nee, da ist schon auch ein bisschen was dran. Aber es gehört mit zum Heilungsprozess dazu. Das muss natürlich verbalisiert werden und das muss auch Thema im therapeutischen Prozess sein. Aber das gehört für den Anfang mit dazu. Wenn das jetzt wirklich über die ganze Therapie dauerhaft so ist, dann würde ich mir Gedanken machen.
Okay, wann sollte man denn so eine Therapie dann abbrechen? Oder, also auch im positiven Falle, wann ist man dann fertig mit so einer Therapie?
Das ist letztendlich etwas, was zusammen entschlossen wird.
Mist.
Nein, also am Ende.
Weil du es alleine beschlossen
hast. Ja, ich hatte jetzt nämlich gerade genau deswegen eins, habe ich ein bisschen auf den Deckel bekommen von meinem Therapeuten, weil ich nämlich entschieden habe, ich möchte jetzt nicht, wir hatten uns eigentlich für die Verlängerung entschieden und dann habe ich gesagt, aufgrund von Umständen, die sich geändert haben und nicht jetzt, weil ich das ständig mache, sondern weil wirklich eine massive Veränderung, ein Umzug steht irgendwie an, kam und ich gemerkt habe, ich muss das unbedingt machen, auch wenn die Therapie darunter leidet. Und mein Therapeut war richtig sauer. Und es hat uns jetzt echt ein paar Stunden beschäftigt. Natürlich dann auch die Frage, warum ist der jetzt sauer?
Mhm.
Und
ich auch dachte, ist das Übertragung und Gegenübertragung?
Ja, habe ich mich gefragt. Oder ist das legitim, weil du jetzt ja gerade, du hast sofort gesagt, nein, so ein Ende der Therapie, das muss man schon gemeinsam besprechen.
Das ist auch ein langer Prozess, ne? Also wenn du jetzt als Therapeut das Gefühl hast, so mein Patient ist jetzt gesund. Du machst am Ende noch, lässt du den zum Beispiel auch nochmal Fragebögen ausfüllen. Zumindest machen wir das an den Ausbildungsinstituten so. Guckst nochmal, wie hat sich die Symptomatik verbessert. Du bereitest das vor, weil es gibt auch Patienten, die wollen sich nicht lösen. Und du kannst nicht einen Patienten...
Genau, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, du kannst nicht einen Patienten einfach nur weiter da behalten, weil er sich nicht lösen... Also es wäre ja sehr selfish, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ach, ich bekomme ja Geld und ich mag dich auch gerne.
Ja.
Deswegen bleibst du jetzt mal hier. Das Wohl des Patienten steht immer im Vordergrund. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt als Therapeut sage, so... können wir jetzt ausschleichen lassen, dann wird das auch verbalisiert in der Therapie. Wenn das natürlich vom Patienten auskommt, dann muss man natürlich auch schauen, wo steht der Patient gerade. Ne? Kann ich das verantworten, den jetzt einfach gehen zu lassen? Das ist so, wie du bist im Krankenhaus und du willst nicht weiter im Krankenhaus bleiben. Und dann unterschreibst du ja auch so einen Wisch, dass du auf eigene Verantwortung nach Hause gehst. Mhm. Und so ähnlich wäre es dann auch. Es ist natürlich immer die Frage, ob du so eine gute Selbsteinschätzung hast, dass du es kannst. Es gibt auch Patienten, die haben da einfach nicht so ein Gefühl für.
Also ich hatte jetzt so ein bisschen einfach das Gefühl, mir geht es viel, viel besser als zum Start. Das fand ich auch einfach nochmal gut, dass du das auch gesagt hast mit diesem Fragebogen, den man am Anfang ausfüllt und dann nochmal, weil daran kann man ja auch schon ganz gut so erkennen, hat sich hier eigentlich was verändert. Mhm. Aber natürlich, und das ist eben so das Ding, man gewöhnt sich ja dann auch daran, dass da jemand ist, wo man ein- oder zweimal die Woche sowas abwerfen kann auch und der einen so ein bisschen wieder auf Kurs bringt oder nochmal so ein bisschen den Blick vielleicht zurechtdrückt oder hilft, manche Gedanken zu korrigieren oder nochmal zu hinterfragen. Mhm. Und daran habe ich schon gemerkt, kann man sich schon ganz schön gewöhnen. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, es ist doch aber irgendwann auch wieder wichtig, eben so auf eigenen Beinen zu stehen und dann auch wirklich mal zu gucken, kriege ich es nicht auch alleine hin.
Da würde ich jetzt auch mal nochmal anschließen, weil wir haben schon angesprochen, wie schwierig das ist, manchmal einen Therapieplatz zu kriegen. Und laut Bundestherapeutenkammer liegt die durchschnittliche Wartezeit auf einen Ersttermin beim Psychotherapeuten bei knapp 6 Wochen. Bis zum Beginn einer Richtlinientherapie vergehen insgesamt knapp 20 Wochen, heißt es da. Und das ist ja eigentlich noch wenig, kann man sagen. Mhm. Warum ist das so, Nana?
Ja, das ist echt total doof. Wir haben vorhin über den Leidensdruck gesprochen. Ein Patient, der kann nicht noch länger warten. Mhm. Es ist so, weil es einfach, also es gibt nur eine gewisse Anzahl von Kassensitzen. Nur wer einen Kassensitz hat, kann gesetzlich Krankenversicherte behandeln. Es gibt ja auch noch die Privaten, wo man auch behandelt werden kann, auch wenn man nicht privat versichert ist. Dann muss man halt über diesen Weg der Kostenerstattung gehen. Die Krankenversicherungen haben eine Versorgungspflicht. Und wenn das nicht bei einem kassenärztlich zugelassenen Therapeuten ist, dann hat man das Recht, da muss man so ein paar Sachen beachten, mhm, bei einem privaten Therapeuten unterzukommen.
Wo dann auch durch nach diesem Antrag dann die Kasse das übernehmen muss.
Die Kosten übernommen werden, ja.
Da passt nämlich sehr gut dann die Hörerpost, die wir bekommen haben von Isabel dazu. Und sie schreibt, mein Problem ist, die Therapeuten, die mich am meisten ansprechen und die schnell Plätze frei haben, sind immer Therapeuten, die kostenpflichtig sind. Und das macht mich echt wütend, da Therapieangebote und schnelle und vor allem gute Hilfe exklusiv wird. Exklusiv für die obere Mittelschicht bis Oberschicht, und das entmutigt total. Ich kenne viele, die deswegen total frustriert sind, weil man automatisch ausgeschlossen ist. Warum finde ich bei einer Suche von zum Beispiel 10 Therapeuten, die mich ansprechen, nur 2, die dann auch noch eine Kassenzulassung haben? Und bei denen wiederum heißt es dann, sorry, wir sind voll. Mhm. Könnte Isabel also einen privat abrechnenden Psychotherapeuten finden und das bei ihrer Krankenkasse einreichen und die müssten das dann übernehmen?
Genau, also es ist so, Isabel müsste bei 3 bis 5 niedergelassenen Psychotherapeuten nach einem Therapieplatz anfragen. Wenn sie innerhalb von einer gewissen Zeit keine Rückmeldung bekommt, das sollte sie sich auch alles notieren, dann gilt das sozusagen als, also wenn sie keine Rückmeldung bekommt oder die Rückmeldung bekommt, wir haben keinen Platz, dann hat sie das als Nachweis, okay, 3 bis 5 Niedergelassene haben keinen Platz. Dann braucht man, glaube ich, noch einen Konsiliarbericht, den Nachweis vom Arzt, dass die Beschwerden keine somatische, also körperliche Ursache haben. Und was man dann auch noch machen kann, ist über die Terminservicestelle, also wenn die Terminservicestelle einem zum Beispiel auch nicht innerhalb von 4 Wochen einen Therapieplatz anbieten kann.
Da ruft man an bei der 116, 117.
Okay.
Bundesweit. Probiert das aus, ich habe es so gemacht.
Ja. Mhm. Wenn das auch nicht innerhalb von einer Frist geschieht, dann kann man das auch noch als Nachweis mit reinnehmen. Und dann schickt man das an seine Krankenkasse und sagt so, dann kannst du zum Beispiel auch noch zu einer Sprechstunde gehen, der füllt dir im PTV 11 aus, das ist so ein Nachkundenachweis, dass du das eine Psychotherapie brauchst, könntest du theoretisch auch noch mit reinpacken. Mhm. Und dann, wenn du nicht innerhalb von, was war das?
2 Wochen ist es fürs psychotherapeutische Erstgespräch, glaube ich, und Richtlinientherapie mindestens, da brauchst du dann schon, kriegst du 4 Wochen oder so. Und dann müssen sie dir aber auch einen Platz.
Genau, aber wenn du keine Antwort bekommst, ach, innerhalb so von 4 Wochen, dann gilt es als genehmigt und dann kannst du dich damit an.
Aber merkt ihr was, wie lange wir jetzt da schon drüber sprechen? Ja. Und stell dir vor, du bist akut in einer depressiven Episode, also wie es bei mir jetzt vor 2 Monaten wieder losging. Ich hätte das nie und nimmer hingekriegt und ich hätte auch gar nicht, dann höre ich diesen Podcast und Nana erzählt mir das und erklärt mir das, aber ich denke so, was, ich kann aber nicht, ich kann auch nirgends anrufen, ich kann auch keine Zettel irgendwie vom Arzt holen. Ne? Das ist so schlimm.
Es ist super aufwendig, das machen das auch viele nicht. Es wissen viele nicht, dass es das gibt. Und es ist, also ich habe ganz lange Leute beraten, was Kostenerstattung angeht. Und ganz häufig haben wir denen angeboten, sie können auch vorbeikommen, wir können das auch zusammen machen, wir können die Dokumente durchgehen. Wir haben denen Dokumente zur Verfügung gestellt. Das hat dann schon geholfen, aber es ist häufig daran gescheitert, diese Dokumente erstmal einzuholen, das alles auszufüllen.
Ja. Es gibt ja noch eine andere Alternative, das haben wir auch schon angesprochen. Es gibt ja einen wirklich wachsenden Markt an Online-Hilfsangeboten, eben auch für Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und bevor wir jetzt über so begleitete Online-Therapie-Angebote sprechen, lass uns mal kurz über die Gesundheits-Apps reden. Mhm. Sonja zum Beispiel, du hast jetzt vor kurzem, glaube ich, mit Moodpath angefangen.
Genau, auf deinen Tippen, also diese App Moodpath, da kannst du so eingeben, morgens, mittags, abends, fragt ihr dich, wie fühlst du dich eigentlich, du beantwortest so ein paar Fragen zur Stimmung und zum seelischen Befinden und laut meines Psychiaters ist meine aktuelle Depression eine schwere Episode, weil alle Symptome. Moodpath sagte dann nach 14 Tagen Fragen beantworten, deutliche Belastung ohne Hinweis auf depressive Episode. Mhm. Nochmal 14 Tage später, also ich nehme auch Medikamente und mir geht es schon besser natürlich, sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, aber nochmal 14 Tage später war es dann bei dieser App wieder eine mittelschwere Depression. Was hältst du denn von so Selbstmonitoring, nenne ich das jetzt mal, also Selbstüberwachung per App, die einem dann vielleicht einen Tipp gibt?
Per se finde ich das nicht schlecht. Was ich an diesen ganzen Online-Programmen gut finde, ist, dass sie halt super flexibel einsetzbar sind. Es ist anonym. Du kannst ja so deine Stimmung mal tracken. Also ich muss für meine Selbsterfahrungsgruppe auch gerade ein Stimmungstagebuch machen. Und ich merke selber, ich vergesse das dauernd. Du kannst natürlich irgendwie das auch nicht für gestern machen, weil es ist total verzerrt. Also du denkst dann irgendwie heute, gestern ging es mir super schlecht, aber war gar nicht so. Was ich da so ein bisschen fragwürdig finde, man muss sich immer genau anschauen, was steht da im Hintergrund. Also als Psychologe fragt man sich, mit welchen Studien wird das belegt. Das ersetzt keine Psychotherapie. Mhm. Und es ersetzt auch keine Diagnose. Mhm. Es kann helfen, um damit zum Psychotherapeuten zu gehen und zu sagen, schau mal, ich habe hier so ein Stimmungstagebuch gemacht und so sieht das bei mir aus.
Also es gibt ja unzählige, es gibt nicht nur Moodpath, es gibt unzählige gesundheitsfördernde Apps zu Achtsamkeit und Meditation, also wo es nicht nur um deine Stimmung geht, sondern einfach auch um achtsam den Alltag irgendwie zu bestreiten, zum Beispiel Calm, dann gibt's Headspace oder auch Seven Mind, ist glaube ich auch bekannt. Und ich habe vor kurzem mich mit Alex getroffen, die ist Content Managerin von Seven Mind und die hat mir erklärt, wobei Meditation helfen soll.
Vor allem sich selber besser wahrzunehmen in Alltagssituationen. Also nicht nur auf dem Meditationskissen, wenn man mal eine ruhige Minute für sich hat, aber dass man im Endeffekt auch diesen Sprung schafft, dann im Hier und Jetzt in Begegnungen mit anderen und auch am Arbeitsplatz einfach ein bisschen mehr Gewahrsein dafür zu bekommen, wie geht's mir eigentlich und sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern.
Das ist natürlich das Problem, wenn man gerade in der Depression drinsteckt, dann hat man ja gar nicht diese Konzentrationsfähigkeit oder man kann gar nicht diese Kraft aufbringen, sich wirklich darauf dann zu fokussieren. Meinst du, man kann damit vorbeugen, also wenn man regelmäßig meditiert, dass man ja vielleicht nicht so schnell Gefahr läuft, in eine Depression zu verfallen?
Also es gibt auf jeden Fall Studien zur Emotionsregulation und auch dazu, dass man nicht so schnell in negative Gedankenspiralen hineingerät, beziehungsweise diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion vergrößern kann. Also man bekommt einen Reiz von außen und anstatt gleich mit so einem Autopiloten oder Gewohnheitsmuster zu reagieren und zu sagen, oh Gott, die Erfahrung habe ich schon mal gemacht, man verknüpft das ja dann ganz schnell mit Erinnerungen, kann man so einen kleinen Raum schaffen, so okay, was passiert hier eigentlich gerade wirklich und vielleicht schafft man es nur einen Atem Zug dazwischen zu nehmen und kann die Situation dann vielleicht noch mal ein bisschen anders bewerten.
Aber macht dich das nicht irre? Also wenn du dich quasi selbst beim Denken beobachtest und dann wieder denkst, oh, ich beobachte mich ja gerade beim Denken. Also weißt du, das ist ja irgendwie so eine Schleife, die man in der Depression ja teilweise auch hat.
Tatsächlich finde ich, ist so die größte Herausforderung für mich auch gerade, diesen spontanen Moment nicht zu verlieren. Also seine spontane Reaktion auch zuzulassen und dann nicht sich dreimal zu hinterfragen, sondern trotzdem immer noch da zu sein und einfach das, was auch gerade in einem drin ist, als Impuls dann auch einfach mal rauszugeben, ohne sich dreimal dann natürlich zu hinterfragen. Ja, das stimmt schon.
Nana, was denkst du denn? Wie gut helfen denn so Achtsamkeit und Meditations-Apps bei Depressionen?
Ich kann jetzt keine wissenschaftlichen Aussagen dazu machen. Ich glaube, so im Moment zu sein und diese Gedankenspirale, die sich ja, man hängt sich ja dann auch an Gedanken auf von Dingen, die passiert sind und grübelt und grübelt und grübelt, dafür kann es mit Sicherheit hilfreich sein. Aber auch da stelle ich mir jetzt die Frage, ist jemand, der jetzt gerade in einer schweren depressiven Episode ist, überhaupt in der Lage dazu, zu meditieren? Das ist, weiß ich nicht.
Vor allem vielleicht damit anzufangen, ist auch nochmal was anderes, als wenn man es eh schon länger
macht. Ich habe es ja vorher schon immer gemacht, aber jetzt in einer, also jetzt vernachlässige ich das wirklich gerade, weil es einfach nicht geht teilweise. Ja. Man kann sich dann nicht darauf konzentrieren und dann sind die Gedanken sowieso wieder da und dann verurteilt man sich, weil man denkt da jetzt doch wieder an was Negatives und man will es ja nicht denken.
Und das demotiviert auch. Dann verliert man ja auch die Lust daran. Deswegen auch da würde ich sagen, so ergänzend zu einem Zeitpunkt, wo es einem dann vielleicht auch besser geht, ist es bestimmt nicht schlecht. Aber jetzt, um Depression zu heilen oder um da wirklich signifikant Besserung zu erzielen, das würde ich bezweifeln.
Ich war ja auf der Suche, also auch in der Recherche jetzt hier zu dieser Folge, war ich im Netz und habe geguckt, was gibt's denn noch so für Online-Hilfen, wenn man da jetzt gerade sitzt und keinen Therapieplatz kriegt. Dann bin ich so auf YouTube-Tutorials gestoßen für seelische Gesundheit, zum Beispiel von Dami Scharf. Das ist eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und auf ihrer Website kann man eine Art Selbsthilfekurs kaufen. Und die Tutorials kosten dann zwischen 57 und 270 Euro. Wir hören mal kurz einen Ausschnitt rein, den es auch bei YouTube gibt.
Hallo und willkommen zu dieser kurzen Experimentiersequenz, zu der ich dich heute gerne einladen möchte. Ein großer Faktor, den wir im Alltag kaum wahrnehmen, ist, wie wir atmen. Der Atem ist eines der ersten Mittel, die wir nicht lernen, sondern wir machen das einfach, mit denen wir Gefühle regulieren.
Was hältst du davon, wenn es so Tutorials im Netz gibt?
Ja, das kratzt so ein bisschen an der Oberfläche. Ne? Ist sehr wenig individuell. Bestimmte Elemente kannst du darstellen. Das kann man dann auch mal ausprobieren. Atmen hat auch tatsächlich einen großen Einfluss. Also ich habe totale Flugangst gehabt und ich habe irgendwann angefangen, mich ganz bewusst auf meine Atmung zu konzentrieren, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe total flach, manchmal habe ich vergessen zu atmen. Also habe die Luft angehalten und das hilft auch. Aber ich war jetzt auch nicht... Ich hatte jetzt auch keine psychische Erkrankung in dem Sinne. Da hat so eine kleine Schraube schon geholfen, ja. Aber ohne spezifische Anleitung finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig.
Es ist ja nicht angeleitet, aber sowas gibt es ja auch. So internetbasierte Psychotherapie-Interventionen, schwieriges Wort. Ja. Die Techniker Krankenkasse hat einen Depressionscoach zum Beispiel für ihre Versicherten. Dann gibt es noch das iFight Depression Tool, auch so ein begleitetes Selbstmanagementprogramm, das bei leichten Depressionen helfen soll. Wenn der eigene Arzt oder Psychotherapeut eben da mitmacht bei diesem Tool, dann kann man sich da mit einem persönlichen Nutzeraccount anmelden. Und das ist dann aber auch wieder so eine Schwelle, man muss versicherter sein oder der Arzt muss mitmachen. Was bringt sowas? Sowas begleitet das Zusätzliches?
Ist auf jeden Fall empirisch nachgewiesen effektiver als eine reine sowas wie Mood Path, weil du einfach durch den persönlichen Bezug zu jemandem, mit dem du sprichst, über Telefon oder Video oder was auch immer, hilft schon, da haben wir wieder den Wirkfaktor therapeutische Beziehung. Und die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Also gerade für so eine Überbrückung ist das, kann man das mal ausprobieren.
Ich glaube, so der bekannteste Anbieter, wo man auch nicht Mitglied von einer speziellen Krankenkasse sein muss, sondern was sich wirklich jeder im App Store runterladen kann, ist die App Self-Appy. Das sind auch Online-Kurse zu Depression, Angststörungen, Stress und Achtsamkeit. Und es gibt anonyme Soforthilfe ohne Wartezeit mit nachgewiesener Wirksamkeit.
Wird da versprochen. Und du musst es ja auch bezahlen.
Genau, musst es bezahlen. Aber auch nochmal, was ich schon irgendwie gut finde, ist natürlich die Inhalte wurden vom Psychologen und Psychotherapeuten entwickelt. Es gibt ein kostenloses Infogespräch und dann kann man sich eben entscheiden, möchte man irgendwie 3 Monate Basis-, Standard- oder Intensivkurs buchen. Das kostet dann entweder 150, 200 oder 300 Euro im Monat. Und je nachdem, welches Paket man da wählt, gibt es dann entweder auch so Chatfunktion oder auch Telefonate mit Psychologen. Und es gibt einige Krankenkassen, die sich auch an den Kosten dafür beteiligen. Sonja, deine Krankenkasse zum Beispiel,
ja, du hast nachgeguckt. IKKBB ist meine, die erstattet 75 Euro bei einem Präventionskurs Stress und Achtsamkeit. Da ich dachte, ja gut, also da würde ich mich jetzt nicht für anmelden extra und dann nur so die Hälfte erstattet bekommen von der Krankenkasse. Aber immerhin.
Ne? Ich denke wirklich noch an den Fall, ich finde gerade keinen Therapeuten oder ich habe doch irgendwie, die Hemmschwelle ist zu groß, ich möchte nicht hingehen, dann finde ich, klingt das doch schon wie irgendwie eine ganz guter, so gehbarer Weg, oder?
Ich finde das schon teuer, also 200, 300 Euro im Monat, da kannst du schon fast eine Therapie selber bezahlen.
Ja, das stimmt.
Für 300 Euro im Monat nicht ganz, aber plus bei dieser App ist es so, dass diese anonymen Anrufe, das sind Masterpsychologiestudenten oder Psychologen, die keine Psychotherapeuten sind.
Ja.
Also im Studium hast du noch nicht, du lernst natürlich theoretisch ganz viel, aber du hast einfach noch nicht so viel praktische Erfahrung. Es gibt Gruppentherapien, die man zum Beispiel zur Überbrückung machen kann. Findet man auch über die Kassenärztliche Vereinigung und das sind dann zum Beispiel Gruppentherapien zur Verhaltensaktivierung, wo du dann, die du zur Überbrückung machen kannst, die durchaus auch ja sehr effektiv sind und auch helfen können.
Ein letztes Online-Therapie-Angebot, was ich noch gefunden habe, war, also das mir ein Ticken persönlicher auch erscheint, ist MindDoc. Da steckt die Schönklinik dahinter und die weisen auch darauf hin auf ihrer Seite, dass Online-Therapie nicht für jeden geeignet ist, genauso wie es klare Richtlinien gibt, wann Patienten ambulanten Therapeuten aufsuchen sollte oder eine stationäre Klinik. Gibt es auch hier Kriterien und deswegen gibt es bei denen einen Selbsttest, dann ein Erstgespräch vor Ort und erst dann würde es losgehen. Was meinst du, für wen ist denn so eine Online-Therapie was und für wen nicht?
Also für jemanden, der jetzt gerade schwer depressiv ist, da stellt sich auch immer die Frage, für wen ist eine ambulante Therapie was und eine stationäre Therapie. Für jemanden, der jetzt gerade in einer schweren depressiven Episode ist, würde ich eher bezweifeln, dass man dann eine Online-Therapie macht. Und deswegen finde ich solche Programme auch gut, weil da ist jemand, der guckt dich vorher nochmal an und der kann das einschätzen. Mhm. Auch nochmal hier, Online-Programme sind kein Ersatz für Psychotherapie und kein Ersatz für eine gute Diagnosestellung.
Aber zur Überbrückung, eine Maßnahme, die man gehen kann. Es gibt aber eben auch noch andere, gerade Gruppentherapie zum Beispiel, wenn man sich da traut und keine Scham hat, da kommen immer noch 10 andere mit mir zu dieser Therapieform irgendwie hin und die haben auch alle ein Problem.
Aber manchmal reicht eine Therapie alleine eben auch nicht aus, ob online oder analog. Oft ist es ja eine Kombination aus Antidepressiva und Therapie, die bei Depressionen hilft. Und zu Medikamenten machen wir deswegen auch nochmal eine Extra-Folge hier von Kopfsalat. Aber jetzt sagen wir erstmal danke, Nana Seperan, die mit uns hier dieses weite Feld der Psychotherapie so ein bisschen durchstreift hat. Und du hast uns ein bisschen erklärt und uns aufgeklärt über die verschiedenen Arten und Stile und auch über das, was man von einer Therapie erwarten und nicht erwarten sollte.
Und damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Rinja hauen.
Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.